So, und wir nehmen schon wieder auf. Endlich mal wieder. Eine neue Folge. Gstätten-Time. Wow, nach 2 Wochen Pause.
Ja, ich bin auch total geflasht.
Ja, wir hören es gerade. Ich war jetzt 2 Wochen außer Gefecht, tatsächlich mit einer Krankheit. Und wie ihr schon hört.
Ja, habe ich mir zu viel vorgenommen. Ich habe euch versprochen, es gibt einen neuen Podcast am Montag mit Max und
Dienstag.
Mir.
Dienstag. Heute ist Dienstag.
Nein.
Heute ist Montag, ja, aber die Leute werden es am Dienstag hören.
Also naja, es gibt jedenfalls einen neuen Podcast, habe ich versprochen und ich habe mich auch innerlich darauf vorbereitet. Worauf ich mich nicht vorbereitet habe, war mein Husten. Ich sag mal so, wenn ich Bahn fahre, haben die Chinesen Angst vor mir. Deswegen bin ich heute einfach sicherheitshalber zu Hause geblieben. Lass mich, ich habe mir das sehr gut ausgedacht.
Sehr gut.
Ja, lass mich.
Ja, ja.
Ja, daher muss Max den Podcast ohne mich bestreiten, aber trotzdem nicht ganz alleine. Wir haben nämlich Besuch. Besuch von Ben.
Ben Schmid ist da.
Genau.
Vielleicht einige, die bei mir auf Tour waren, kennen ihn schon. Ben war bei mir schon Vorprogramm in Hamburg und Berlin und so weiter und so fort.
Schläft immer tapfer auf unserem Gästesofa, das so unfassbar unbequem ist. Das habe ich letztens auch benutzt, weil Max ja krank war und es ist einfach die Hölle, darauf zu schlafen. Aber egal. Jedenfalls möchte ich mich jetzt quasi direkt wieder verabschieden. Ich habe hier so ein hochprofessionelles Küchentuch über mein Mikrofon
einfach
getan.
Einfach ein Zewa-Tuch übers Mikro, damit
ein
Ben die Viren nicht abkriegt.
Mikrofone. Das würde ich jetzt abmachen und das Mikrofon an Ben übergeben, damit die Jungs schön plaudern können und ich mich ins Bett zurückziehen kann. Ich denke, nächste Woche bin ich dann aber wieder.
Die offizielle. Ja. Das war das Abschied.
Wieder voll am Start.
Jawohl.
So, das letzte Wort lasse ich mir nicht nehmen. So, dann viel Spaß bei der weiteren Städtentime mit.
Hallo, guten Tag.
Ben.
Ja.
Ciao.
Sehr gut. Gute Besserung.
Danke.
So, jetzt kommt das Zebertuch.
Moment.
Genau, jetzt kommt das Zebertuch vom Mikro. Schlaf gut, mein Schatz. Erhol dich gut. Wiedersehen.
Schlaf gut, Eva.
So, Ben Schmid is in the house.
Hallo.
So, Tachchen. Du warst noch nie zu Gast hier im Podcast,
ich
oder?
War noch nie.
Ja, noch nie,
bei
Alter.
Gstätten-Time.
Bei Gstätten-Time. The legendary Gstätten-Time.
The one and only.
The one and only, genau.
Das hat ja angefangen mit dir alleine, ne?
Genau. Ich habe tatsächlich, ich glaube, 2012 oder 2013 habe ich mit dem Podcast irgendwie angefangen.
Ach was, schon.
Ja, und hatte Gäste immer dabei. Ja, ich hatte dann irgendwie immer Sträter und Alain.
Ah, Comedians.
Und genau, Basti Bielendorfer, Knacki, Don Clark und so. Und dann habe ich ein paar Solo-Folgen gemacht und dann irgendwann mit der 50. Folge dachte ich mir, was kann man mit dem Podcast-Ding jetzt noch so machen, weil da ging Podcast auf einmal komplett durch die Decke. Auf einmal haben alle irgendwie Podcast gemacht und ich war schon 4 Jahre am Rumsenden so. Ja. Und
hattest schon trockenen Mund.
Ja, ich dachte, soll ich noch alles erzählen, verdammte Axt. Und dann kam mir diese Idee, weil ja Laber-Podcasts irgendwie total der im Kommen war. Und das waren normalerweise immer
Laber-Podcasts?
Ja, Labercasts, so nennt man das so.
So wenn, nennt man
so
das.
Fest und Flauschig und Gemischtes Hack und so. Diese Art von Podcast, wo einfach nur so
wo geredet wird.
Wo geredet wird, genau.
Okay.
Genau.
Also ohne so ein Programm praktisch.
Genau, genau. Und nochmal, in der Regel sind so Laber-Podcasts immer so zwei. Gerade wenn man sich Comedy-Laber-Podcasts anguckt. Sind es zwei Leute, es sind meistens zwei Dudes, meistens zwei heterosexuelle weiße Dudes. Ja. Da haben wir heute leider
Here we
Pech.
Go.
Und da dachte ich mir, es wäre eine coole Idee, dass ich das einfach mal mit meiner Frau zusammen mache.
Ja.
Und es kommt auch tatsächlich super an, also wirklich. Ich werde mit am meisten drauf angesprochen auf dem
cool.
Podcast. Ja. Und Eva ist jetzt krank und wir hatten die letzten beiden Folgen sind ja ausgefallen, weil ich einfach komplett außer Gefecht war.
Ja, wegen deiner Krankheit.
Meine Fresse, ey. Und wir waren eh verabredet, dass du heute kommst, weil wir schreiben gerade an einem Projekt zusammen.
Genau.
Wo wir noch nicht genau sagen dürfen, was es ist.
Ist top secret.
Ist noch top secret, aber es wird eine Fernsehgeschichte.
Ja.
Aber es ist noch absolut geheim.
Ja, es ist noch so in der Area 51.
In der Area 51, genau. Ja. Und deswegen, du bist auch Stand-Up-Comedian. Ich führe dich kurz ein fürs Publikum.
Ja.
Stand-Up-Comedian, lebst in Berlin.
Genau.
Aber du bist halt auch viel hinter der Bühne tätig.
Ja. Ja.
Du bist auf der Bühne und hinter der Bühne tätig. Du bist einer der wenigen Leute, die das tatsächlich können. dass sie sowohl den Performer als auch den konzeptionellen Denker in sich vereinen.
Aha, ja, danke für das Kompliment.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Also ich habe jetzt schon bei ein, zwei Projekten auch hinter der Bühne mitgewirkt. Zum Beispiel beim Roast Battle.
Roast Battle, Comedy Central.
Auf Comedy Central, wo wir auch dann zusammen arbeiten.
Ja.
Maxi. Und da bin ich zum Beispiel auch für die Konzeptionierung der Beleidigung zuständig. Ja, ja.
Also du bist dann auch aus deiner Feder stammen ein paar Witze, aber du versammelst auch Leute,
genau,
die das dann schreiben.
Wir haben da einen Writer's Room.
Ja.
Ja, das ist so.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist ein Writer's Room?
Ein Writer's Room, Autorenraum auf Deutsch. Musst du so vorstellen, ja.
Okay.
Ja, geil, schreib das auf, Maxi.
Mach ich, Autorenraum. Okay.
Genau, also musst du so vorstellen, dass wir in Berlin dafür extra einen Raum anmieten.
Ja.
Allerdings so günstig wie möglich. In so einer Galerie ist das.
Mhm.
Und dann gehe ich da morgens hin, schließe die Tür auf.
Ja.
Dann kommen Leute, die wie Obdachlose aussehen, aber von Beruf Comedy-Autoren sind.
Ja.
Und die kommen dann da rein und dann rauchen die da so 3 Packungen Zigaretten.
Sehr gut.
Trinken Kaffee ohne Ende.
Standardausrüstung für einen Comedy-Autor.
Genau.
Zigaretten und Kaffee.
Genau.
Selbstverständlich.
Und dann werden diese ganzen, also da werden halt viele Witze geschrieben für als Unterstützung für, sag ich mal, Prominente, die beim Roast Battle mitmachen und da eben ein paar Gags brauchen, um auf der Bühne dann abzuliefern.
Ich bin da immer überrascht, wie wenig das in Deutschland verankert ist, dass man auch einfach Leute hinter der Bühne hat, die einen supporten. Also das ist ja in Deutschland überhaupt gar nicht, auch beim Publikum, auch gar nicht so verankert oder so, das gar nicht so, also in Amerika würde ich behaupten, dass alle wissen oder die meisten wissen, dass ein Stephen Colbert in seiner Late Night halt auch 20 Autoren hat, die ihn halt auch.
Das ist da ganz normal.
Das
ja,
ist
klar.
Da völlig normal. Ja. Und ich sehe es immer wieder bei Leuten, wenn man das denen erzählt, nein, der Luke Mockridge denkt sich das nicht alles selber aus, was er in seiner Sendung sagt. Da gibt's Leute, die denen dabei helfen, dann fallen die immer aus allen Wolken so, Was? Der Harald Schmidt ist gar nicht, was? Nein, der hat Hilfe.
Du, in Deutschland, ich habe den Eindruck, die Leute sind sich nicht mal sicher, ob das nicht spontan ist.
Ja, genau, dass dem Thomas Gottschalk so eine Wetten-Dass-Sendung einfach so einfällt.
Ja. Und dann hat er die Requisiten halt da.
Ja, so. genau. Nein, aber deswegen finde ich das so interessant, was da oft einfach wie
das funktioniert hinter den
funktioniert.
Hinter den Kulissen, ja.
Genau, und dass das halt in Deutschland oftmals einfach nicht so verankert ist, so, ne? Also dass Stand-up Comedians zum Beispiel einer der wenigen Künstler, also wenn man jetzt auch Musik und Bildhauer mit reinem Stand-up, echte Stand-up Comedians sind die einzigen, die wirklich ihr eigenes Zeug schreiben, ihren eigenen Inhalt, ihren eigenen, die Regie führen.
Ja, das muss man sagen. Ja, die sind der eigene Regisseur.
Und auch performen, erzählen, so. Also Stand-up ist wirklich da diese besondere Kunstform, dass man all diese Aspekte irgendwo ein Verständnis für braucht.
Total.
Und auch vereint.
Total. Es ist praktisch so, du schreibst dein eigenes Theaterstück.
Ja.
Und du hast nur einen Schauspieler auch dabei, der auch du bist.
Das ist schon sehr traurig, wenn man.
Eigentlich ist es so, als hätte ein Theater überhaupt kein Geld. So ist es ein bisschen.
Ja.
Wir können uns nur einen leisten und der muss halt alles machen.
Der kann halt nur von sich erzählen auch.
Genau. Der kann auch nur von sich erzählen.
Ja.
Also du kannst dir auch nicht, sag ich mal, jetzt bekannte Stücke leisten oder so. Du musst halt der muss halt alles machen.
Wie fing das für dich an mit Stand-Up? Wo ging das los?
Es hat tatsächlich, ich hab vor dem ersten Auftritt, ich hatte so Schiss, ich habe erstmal Impro-Theater gemacht, um so irgendwas in der Art zu machen, aber nicht alleine auf der Bühne stehen zu müssen.
Wie alt warst du da?
Boah, ich war so 27.
27,
oder so.
Okay.
Und 27, sowas.
Und du hast dann quasi Stand-Up gesehen.
Ja, ich habe das auf YouTube gesehen.
YouTube.
Ich muss auch sagen, ich habe aber auch nach einem kreativen Outlet gesucht.
Okay.
Also ich habe auch eine Kurzgeschichte geschrieben.
Ja, die, na, cool, cool. Ja. Ja, irgendwie kreativ werden. Irgendwie
kreativ. Ich habe auch Bildhauerei gemacht, tatsächlich.
Willst du mich verarschen jetzt, ehrlich?
Nee.
Du hast Bildhauerei gemacht.
Ja, pass auf, weißt du, weil ich bin da wirklich komplett naiv an die Sache ran. Ja. Ich hatte so einen Schreibtischjob und
was,
so.
Was hast du vorher gemacht?
Ich habe in einem Startup gearbeitet.
In einem Startup?
Also als Kundenbetreuer.
Und da ging es dann los.
Da dachte ich so, nee, ja, ich will kreativ sein. Ja.
Okay.
Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, wie so ein komplett naiv, ich mache was mit Bildhauerei. Und dann habe ich wollte einfach Waffen in Beton gießen.
Also, what?
Ja, das klingt ganz komisch, aber ich fand das geil. Und dann habe ich, pass auf, was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Granate gekauft. Also
eine echte Granate?
Ja, aber ohne Sprengstoff drin.
Ach so. Also quasi eine Toys R Us Granate oder wie?
Nee, die war schon aus Metall.
Ach, also eine echte Granate.
Ja, es gibt so ganz viele Shops.
Die also
so.
Eine echte Granate ohne den Unique Selling Point einer Granate.
Eigentlich ohne die Kernfunktion.
Ja, alles klar, okay.
Ja, die, aber aus echtem Metall. Und dann habe ich die mit so Silikon abgegossen.
Ach,
aber
geil.
Richtig teure, also es kostet unglaublich viel so ein
Aber du hast es wirklich
Guss.
Gemacht?
Ich habe so eine Gussform gemacht und dann in meinem Zimmer Beton angerührt und dann da reingegossen und danach das angesprüht.
Und deine Freunde so, der baut eine Bombe da.
Meine Freunde so, jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es soweit.
Jetzt jagt er sich hoch.
Und was kam dann raus?
Ja, dann kam so eine Granate raus. Und aber ich habe dann auch schnell gemerkt, das ist es echt nicht. Maxi, das war mir selber
Scheiße.
Suspekt irgendwann. Ja.
Oh nein, okay. Und dann quasi war die Karriere, Ben der Bildhauer, war dann relativ schnell finito.
Auf Eis.
War dann auf Eis. Auf du hast Eis. Gedacht, pass auf, ich mache jetzt erstmal ein Sabbatical.
Genau. Ich mach jetzt mal
sammel neue kreative Energien. Ja. Vielleicht will ich irgendwann andere Gegenstände eingießen, Kochlöffel oder sowas. Ja. Noch andere Waffen. Ja. Aber ich guck mich jetzt erst noch mal weiter
genau.
um. Und dann?
Ja. Genau. Dann habe ich halt auf YouTube ich Louis C.K. gesehen.
Ja.
Klassiker. Und den fand ich so geil.
Ja.
Und das hat mich so angesprochen. So, ey, Digga, das ist es. Und dann habe ich, wie gesagt, halt ein Jahr lang Impro gemacht und mir so das halt alles angeguckt und wie funktioniert das und so.
Du hast
und,
einen Impro-Kurs gemacht?
Also ich bin in mehrere so Impro-Kurse gegangen und dann habe ich schnell eine Gruppe und da gibt es auch mehrere Schulen und da gibt es auch mehrere Richtungen im Impro. Ne?
Also Impro ist nicht gleich Impro.
Nee.
Oh,
jetzt aber. Das
jetzt
ist,
schieß los.
Es gibt Impro, das geht so, also es war halt auch in Berlin und da gibt's ja so ganz viele Amerikaner, die das da machen.
Okay.
Ja, und da gibt's welche, die heißen Comedy Sports und da geht's auf den schnellen Lacher.
Okay.
Da sagen die so 10 Dinge, die du in der französischen Handtasche findest.
Okay.
Und da musst du 10 Dinge sofort runterrattern.
Ja.
Und die müssen halt am besten alle witzig sein.
Okay. Alter.
Ja.
Alter.
Oder du musst was reimen schnell und so und es geht um schnelle Witzigkeit.
Okay.
Und dann später habe ich was gefunden, was viel geiler war. Das ist Longform Improv, wo du so emotionale Charaktere aufbaust und eine Geschichte erzählst und das fand ich auch viel spannender tatsächlich. Also das ist viel schwieriger.
Das ist auch, glaube ich, so momentan bei Impro-Comedy das, was am meisten propagiert wird. Also ich glaube, die meisten Impro-Leute sind tatsächlich von dem, ich sag mal, erzählerischem, schauspielerischem Aspekt angezogen, als jetzt wirklich super schnell die krassen Gags da irgendwie zu finden.
Weil du kannst auch ein Publikum nicht einen Abend unterhalten mit 5 Minuten Bits oder so 5 Minuten Segmenten.
Okay.
Ja, also das nutzt sich voll schnell ab. So, sag 10 Dinge das, reimen das.
Okay, so One-Trick-Pony-Geschichten.
Genau, One-Trick-Pony ist das so. Und man ist als Zuschauer viel mehr fasziniert, wenn da was aufgebaut wird. Und dann fragt man sich tatsächlich, wie drehen die das denn jetzt? Und dann schaffen die das zu drehen, die Story, kriegt ja nochmal einen Twist. Und das ist viel mächtiger tatsächlich. Und da gibt's auch Lacher teilweise. Ne? Ist nicht so, dass das langweilig ist, aber es folgt einer anderen Logik.
Es wird dann einfach mehr, es geht dann mehr um Aufbau.
Ja.
Aber zum Teil die Lacher, die dadurch entstehen, ja, sind dann oft einfach so richtige Bauchlacher, weil die Leute halt auch einen Weg mitgehen.
Voll.
So, ja, okay.
Ja, das hat eine andere Tiefe.
Mhm.
Ja.
Es gibt, was ich immer so witzig finde, es gibt ja wirklich eine tief verwurzelte Feindschaft zwischen Impro-Comedy und Stand-Up-Comedy.
Ja, tatsächlich.
Die Akteure von beiden finden sich immer ein bisschen gegenseitig scheiße.
Ja, ja, die gucken gegenseitig auf sich runter.
Genau. In Deutschland gibt's aber noch eine dritte Partei. Impro-Comedy, Stand-Up-Comedy, Poetry-Slammer. Ja? Ja, und die drei hassen
sich so. Das
Dreieck
des Hasses. Ja.
Und das Traurige ist, oder das Witzige ist immer, von beiden Parteien, sowohl von der Impro-Comedy als auch von dem Poetry-Slammer, gehen sie letztendlich doch alle in die Stand-Up-Comedy, weil man da Geld verdient.
Weil man da die Kohle machen kann. Ja. Ja, das stimmt, weil keiner guckt sich Impro an und zahlt dafür Eintritt.
Deutschland hat nicht diese Impro-Kultur wie jetzt Chicago mit Second City und so. Ja.
Nee, weil ich glaube, in Deutschland denkt man sich so, ey, wenn die das nicht, wenn die das da erfinden, dann hat das keinen Wert.
Ja, okay.
Glaube ich, dass es das ist.
Naja, es gibt ja auch die Springmaus. Das ist ja ein Theater in Bonn, aber die Springmäuse, die Impro-Gruppe, die ja schon das Thema Impro durchaus in Deutschland bekannt gemacht haben. Dann gab es ja auch bei RTL, gab es ja dann auch Freischnauze, so ein Primetime-Format, wo improvisiert wurde. Aber da geht's halt dann einfach nur...
Genial daneben ist so ähnlich.
Ist so ähnlich, du riffst, du improvisierst da halt ein bisschen rum. Das gibt's ja.
Das gibt's schon, ja. Ja, aber Poetry Slam, sag ich mal, verdient auch kein Geld. Warum? Das finde ich ist manchmal komisch, weil
es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sich das gerne angucken.
Voll, das ist mega beliebt.
Und da gibt's wobei ich jetzt einfach mal so behaupten würde, so wie ich die Poetry Slammer einschätze, die ich kenne, da wird sich auch ein bisschen gegen Kommerzialisierung
gewehrt.
So. Und
du kannst auch nicht Poetry Slammer sein und massive Cash verdienen.
Fände ich seltsam.
Das fände ich auch seltsam.
Ja, weißt du, ich fände das komisch, wenn der Chef von UNICEF mit einem Privatjet und einer Sänfte durch die Stadt getragen wird. Das fände ich komisch. Und Poetry Slam
ist ähnlich,
hat so diesen Anspruch des Guten und des Korrekten und des Streberhaftesten.
Ja. Das Streberhaftesten.
Geld verdienen ist nicht unser Niveau. Ja.
Genau, das, sowas machen wir hier nicht. Ja,
ja, und auf eine gewisse Art und Weise imponiert es mir schon. Also
die Integrität, die haben, ist da.
Die Szene pflegt sich schon selbst, das muss man schon sagen.
Ich frage mich mal trotzdem, so ein Poetry Slam in Hamburg findet das in der Elbphilharmonie teilweise
mega
statt.
Geil. Mega geil.
Aber und da kostet ein Ticket
so
40, 45 Euro. Ne?
Ja.
Gut. Aber Maxi, wo fließt das Geld hin?
So, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung und vielleicht wäre das ja mal geil, vielleicht hört das ja jemand, der da wirklich Knowledge hat, der da wirklich nicht nur drüber labert, sondern wirklich auch. Schreib uns doch mal eine Mail an gstettentime@gmail.com, dann reden wir da in der nächsten Folge drüber, dann mit Eva so und dann klären wir das mal auf.
Wäre mal interessant.
Ja, das wäre geil. So, es würde mich mega interessieren mal.
Wie kamst du denn zum Stand-up?
Holy shit, Alter. 14, 15, Michael Mittermeier. Das war das erste Mal.
Welches?
Sept, genau. Ja. Das war das erste Mal, dass ich wirklich gesehen habe, so, da ist ein Fuzzi auf der Bühne und der labert. Und der macht lustige Sachen.
Ja.
Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und es hat auch sofort mein Hirn gesprengt, weil ich einfach nicht, wie das geht?
Das kann man machen.
Das kann man machen.
Damit kommt man durch.
Damit kommt man durch. Weil ich war ja auch in der Schule schon immer die Laberbacke. Ja. Und habe auch immer da die Jokes gemacht.
Du warst in der Schule?
Tatsächlich, ja. Und ich habe nicht viel draus mitgenommen. So. Ja. Aber dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich da wirklich den Narren gefressen, sage ich mal. Ne? Und habe mir Ingo Appelt und
hast mir auch du die alle angeguckt?
Alle angehört, auch Kabarett und so. Und dann mit 17, 18, da ging das dann auch mit YouTube los. Ja, da war dann YouTube auf einmal da.
Ja.
Und da habe ich dann mal einen Link bekommen von George Carlin. Mhm. Und George Carlin, also Mittermeier und so, diese allen ersten, die fand ich cool, aber George Carlin hat mich ultra geflasht, so, weil der war schlau, der hat nicht über easy peasy Sachen geredet, sondern der hat über richtig ernsten Shit geredet, so.
Ja.
Aber er war witzig dabei, der war einfach witzig, ja. Und deswegen war George Carlin hat eigentlich mein Bild von Stand-up mehr geprägt als alle anderen.
Hm.
Also wenn ich sagen würde, so welcher Stand-up-Comedian hat mich da wirklich, dann würde ich nicht mal sagen Louis oder Bill Burr oder so, was ja auch wie ja auch immer sofort. Ja. Für mich ist es wirklich George Carlin.
Okay.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen anders, weil George Carlin auch noch eine andere Generation ist.
Voll, ne? Ja.
Ja.
Und was mir bei George Carlin, warum ich mich so, George Carlin hat auch sehr viele Interviews gegeben und hat auch, das war der erste, davor gab es ja auch Lenny Bruce in den 60ern und so, aber George Carlin war der erste, der den Schritt von kommerzieller Comedy zu authentischer Comedy gemacht hat.
Wie meinst du?
Wenn du dir George Carlin anguckst, George Carlin war schon als Baby war der schon ein Comedian. Der war schon mit 21 oder so, war der schon Professional Comedian, der Typ.
Mit 21?
Mit 21. Der war erst im Duo unterwegs, ja, mit einem anderen und hat halt wirklich einfach Comedy Material geschrieben und hat halt performt die ganze Zeit. Und der war wirklich in so einer Zeit, wo die Ed Sullivan Show, Steve Allen, so diese ganzen Leute in Amerika, die diese großen
Entertainer,
genau, diese großen Radio-Entertainer, die dann ins Fernsehen rübergingen, als das Fernsehen immer beliebter wurde. Und George Carlin trat in diesen ganzen Variety-Shows auf.
Ja.
Ja? Und kannst du dir auf YouTube angucken, es gab damals den Suit-and-Tie-Comedian. Also im Anzug und Krawatte-Comedian.
Rodney Dangerfield.
Rodney Dangerfield und so. Alle Comedians zu der Zeit in den 50ern, 60ern hatten Krawatte und Anzug an. Und haben auch alle One-Liner-Jokes erzählt.
Die haben One-Liner erzählt, richtige Jokes. Ja.
Genau, Joke. Ja. Kann jeder erzählen, das heißt, ich kann dir einen One-Liner geben und du erzählst den genauso.
Funktioniert immer der Witz.
So Bob Hope zum Beispiel, ja. Solche Leute. Und George Carlin war irgendwann 30, ja, war 30 Jahre alt und dann begann die Hippie-Kultur in Amerika und auch die Counterculture.
Ja, Vietnamkrieg.
Also, genau, das ging dann los.
Ja.
Und er fing dann an, auch andere Musik zu hören. Jimi Hendrix und so.
Ja.
Und er hatte dann beim Kiffen die Erkenntnis, dass diese Künstler ihre Kunst benutzt haben, um ihre Ideale, Vorstellungen und Haltungen und Meinungen zu kommunizieren. Und nicht nur, um Leute zu befriedigen.
Nicht nur zur Unterhaltung.
Nicht nur zum Unterhalten.
Nicht nur ein Produkt zu sein, das man konsumiert.
Genau.
Aber das waren die Comedians damals.
Damals waren die Comedians.
Die waren Dienstleister.
Genauso
Anzug,
wie, und du
kurz.
So ist es.
Ja.
Schnelle Jokes.
Schnell delivern.
Zack,
ja.
Zack, bring mir die Gags, halt
ich
die Fresse.
Ich will den Kunde nicht warten lassen.
Genau, genau.
Das war die Haltung.
Und du kannst, wenn man es auf Deutschland ausweitet, du kannst die komplette Zeit der, du kannst eigentlich die komplette Nachkriegsgeneration der Comedy, kannst du in Deutschland so definieren.
Mhm.
Wenn du die Kabarettisten mal ein bisschen außen vor nimmst.
Das ist ein spezifisch deutsches Ding.
Absolut. Ja, absolut. Ja. Die Kabarettisten hatten schon immer eine aufklärerische
Haltung.
Ja. Die wollten aber nie ihr eigenes Weltbild kommunizieren, sondern die waren mehr so an anderen Sachen auch noch interessiert. Aber auch da hat sich's ein bisschen überholt mit der Zeit. So.
Ja, aber also Kabarett ist was noch ein anderes
Kabarett
Ding.
Kabarett ist nochmal eine andere,
mal ausklammern.
Eine eigene, wirklich eine eigene deutsche Sache und kam in meiner Entwicklung relativ spät erst dazu, so dass ich mich dafür wirklich interessiert habe. Mittlerweile konsumiere ich Kabarett genauso gerne.
Ja, für Kabarett muss man ein bisschen gelebt haben, man muss ein bisschen
genau.
Für Kabarett muss man Steuern bezahlt haben.
Ja,
weißt du,
genau.
Damit man dann auch drüber haten kann, was mit dem Geld nicht gemacht
genau.
wird.
Genau. Und ich sag mal, Stand-up und George Carlin fing halt dann an in dieser Counterculture. Ja.
Und er hat sich auch anders angezogen.
Hat er auf einmal längere Haare, ja.
Rollkragenpullover.
Hat sich nicht mehr rasiert, ja. War auf einmal mit Bart im Fernsehen. Das war damals absolutes Unding. Und er fing halt an, auch anderes Material zu spielen.
Der hat Themen angesprochen, die waren nicht so bequem, ne?
Null. Er hat seine 7 Dirty Words, die man im Fernsehen, also fuck, shit, piss und so weiter, durfte man im Fernsehen damals nicht sagen. Und er hat eine Nummer drüber gemacht, warum das so ist und hat das ad absurdum geführt, diese Zensurkultur, ja. Das war ein Riesenaufreger damals und das hat ihn eigentlich berühmt gemacht. Und deswegen, und das fand ich geil, weil ich habe George Carlin, habe ich ihn das erste Mal gesehen, wo er schon alt war, wo er weiße Haare hatte, schwarzer Rollkragen. Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast mit dem Rollkragenpulli. Das war ja so, schon seine späte Inkarnation. Das war der fully formed, der fertig entwickelte George Carlin war das, ja. So wie er dann auch weltberühmt wurde damit. Und der...
Ach, der sah davor auch anders
der
aus.
Der sah davor auch anders aus.
Wie sah der denn aus davor?
Hippie. Schlaghosen.
Ach so, ja tatsächlich.
Genau, genau. Also wenn du dir zum Beispiel seine ersten HBO-Specials anguckst, zum Beispiel George Carlin on Location... Da hat er auch noch ein bisschen Kifferhumor gemacht.
Da war er dann so wie so ein Student eben.
Genau,
Zeit,
aber er hat studentisches Publikum erreicht dadurch. Und dann hat er sich immer entwickelt und alle zwei Jahre kam einfach so ein neues George Carlin.
Das erzählten sich über ihn immer, der hat immer neue Sachen geliefert.
Genau.
Wohl auch, weil er Schulden hatte.
Ja, das war die große Sache. Er hatte halt krasse, mit dem amerikanischen Finanzamt, IRS, hatte er halt immer Schulden, ja. Und hat halt einfach...
Wie sympathisch.
Ja, voll. Und hat halt immer ein Special nach dem anderen rausgeballert, weil er halt auf Tour sein musste.
Ja, er hat die Latte für alle Künstler so hochgelegt.
Aber seine Specials sind halt auch wirklich gut. Sind einfach... Ich finde diese Masse an Specials mit dieser Qualität... finde ich einfach, der hat 14 HBO-Special, 14 Stunden 14. Stand-up, Alter.
Jeweils eine Stunde.
Ja, fick dich! Wie krank Alter, das ist das? Hart. Und der hat mich in seiner Herangehensweise und in seiner Haltung hat der mich ganz stark geprägt. So, weil er war nicht so phony. Er war kein Phony. Er war kein...
Er wollte nicht gefällig sein.
Genau,
so,
er war nicht
kein
so.
Kein Gelekter.
Ja, oder ich habe eine Grimasse und ich mache die immer, weil es den Leuten so gefällt oder so.
Er war sehr unbequem auch.
Voll, ja. Aber wenn du dir die Stand-up-Comedians, wenn du mit denen sprichst oder so, oder wenn du dir
er ist für viele der Gott.
Er ist für viele wirklich, also das, was Louis C.K. für viele heute ist. Ja. Das ist George Carlin.
Louis C.K. hat ja George Carlin als Vorbild.
Voll, ja.
Genannt. Ja.
Und da muss ich sagen, der hat mich wirklich total geprägt bis heute. Und immer wieder, wenn ich ihn mir angucke, denke ich mir so, holy fucking shit, ist das Next Level einfach. So, die Bits sind, jedes Bit von ihm ist durchdacht, ja. Die Punchlines greifen ineinander, ja. Der weiß ganz genau, wie er anfängt, wie er aufhört. Der war einfach richtig, richtig gut. Und was ich immer noch krass finde, Sept kannst du dir heute nur noch schwierig anhören, ja. Aber die Sachen von George Carlin, die kannst du dir heute noch geben.
Die haben eine gewisse Dauer, ja.
So.
Classics never age.
Ja, ja. Und das hat mich einfach in einer Art und Weise beeinflusst, wo ich dachte so, und damit habe ich mich immer verglichen. Und ich vergleiche mich mit keinem.
Das ist dein Polarstern.
Genau.
Oder so ein bisschen,
genau. Ich vergleiche mich mit keinem Comedian in Deutschland. Das gibt's hier nicht. So. Und deswegen bin ich da total. Und deswegen bin ich das auch immer so angegangen. Deswegen war ich auch mit meinen ersten Jahren als Comedian echt nicht zufrieden. Weil ich wusste, ich habe mit diesem Nerdish by Nature, das war meine Suit and Tie Zeit.
Ah, da hast du dich dann selber, also da warst du dann was du selber gar nicht so gut fandest.
Ja, weil
im Rückblick.
Ich bin der Nerd, du kennst mich. Ich kenne mich mit Star Wars und so ein bisschen aus. So.
Genau, du hast jetzt keine Hantelbank zu Hause. Nee.
Danke sehr, Ben. Aber das empfand ich dann einfach als...
Was denn jetzt genau?
Als nerdish by nature.
Ja, aber was daran genau? Also, dass du das nerdish genannt hast oder dass du da...
Dass ich die, zum Beispiel, wenn du dir Nerdish by Nature, mein Netflix-Programm, yeah, wenn du das anguckst, da hast du gemerkt, dass ich da schon ausbrechen wollte. Mhm. Ich wollte es mir damals nicht eingestehen, aber wenn ich es mir jetzt angucke, ich habe da eine Nummer über einen Amoklauf gemacht, zum Beispiel. Yeah. Warum Videospiele nicht gewaltverherrlichend sind. So. Mhm. Und für diesen Aspekt in der Nummer habe ich so viel Ärger bekommen und so viele Leute haben mir gesagt, in der Branche, mach das nicht, das interessiert die Leute nicht, das ist nicht Comedy so. Aber für mich...
Du hast es trotzdem gemacht.
Ich hab's trotzdem gemacht.
Ach so, und das war die Nummer, die du eigentlich am meisten gefeiert hast.
Genau, genau.
Ja, wo du so dem inneren Kompass nachgegangen bist.
Genau, die Nummer...
Und der Rest war...
Der Rest war, sagen wir mal so...
Aus Pflicht oder...
Nicht aus Pflicht, ich hab das super, super gerne gemacht, aber mir war immer klar, das ist nicht das Ende des Weges. Hm. Mir war immer klar... Ich war.
Das lässt du irgendwann hinter dir.
Ja, genau.
Ja, das spürt man immer ein bisschen.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Man kann es nicht aussprechen, aber.
Man spürt, ein Kapitel geht zu Ende. So. Und
spürst du, dass du jetzt da bist, wo du sein willst?
Nee, nicht wirklich.
Noch nicht.
Nee, nicht wirklich. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich als Comedian voll realisiert bin.
Wenn du das in einem Ladebalken. Darstellen müsstest. Wie viel Prozent ist geladen?
Ja, jetzt kommt ein typischer Maxi. Ich glaube, ich bin bei 70%, aber ich glaube, der Ladebalken gibt auch nur 70% her. Also. Verstehst du, was ich meine?
Nee, verstehe nicht, was du meinst.
Ich glaube nicht, dass ich das Zeug habe, um wirklich als... Ich habe typische Selbstzweifel, ja.
Also, du glaubst jetzt, du bist jetzt so weit wie nie zuvor? Aber du glaubst auch, weiter geht's nicht.
Nee, weiter wie nie zuvor, daran störe ich mich ein bisschen.
Okay, du glaubst einfach, du wirst nicht richtig gut werden.
Ja, genau.
Das glaubst du einfach von dir selber, weil du halt Selbstzweifel hast.
Ja, genau, ich glaube, wie du mich schon anguckst, Alter. Du guckst mich jetzt schon an und grinst schon wieder so.
Ja. Nö, weil ich find's spannend, wie Leute sich von innen sehen, aber wie sie nach außen wirklich wirken. Und das sind halt manchmal immer zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben.
Ja, das kann sein.
Also es gibt einmal Leute, die sind, das ist wie bei Hunden zum Beispiel, ja. Also Hunde wissen nicht, wie groß sie sind. Deswegen.
Das ist gerade der lustigste Satz, den ich heute gehört habe. Ja. Hunde wissen nicht, wie groß sie sind.
Die können das nicht einschätzen. Ist so.
Nicht geil.
Es ist deswegen. Kläffen manchmal so Chihuahuas, so riesigen Dobermann an.
Really?
Und der ist so. Und du denkst so, Digga, du kannst diesen kleinen Chihuahua
einfach essen.
Du kannst den totfurzen, wenn es sein muss. Der hat keine Chance.
Ey, du hast gerade für mich ein Rätsel gelöst, Ben.
Es ist
Hunde
ja so.
Hunde können nicht einschätzen, wie groß sie sind. Das ist genial.
Die haben teilweise Angst vor Katzen.
Ja.
Ja, sieht man ja oft so.
Ja.
Und das ist vielleicht bei dir auch so. Und bei vielen Künstlern sind die Selbstzweifel so groß und das nagt ständig. Aber das ist ja auch gut. Dadurch wären die ja auch erst gut. Wie hieß dieser eine, der mit den weißen Haaren, dieser Late-Night-Moderator?
Leno? Letterman?
Nicht Letterman, der, wo Frank Sinatra so oft zu Gast war.
Johnny Carson.
Johnny Carson.
Johnny Carson, Tonight Show.
Genau. Bei dem weiß ich das zufällig. Der war richtig schüchtern und privat. Der konnte kaum mit Leuten ausgehen, weil er so viel Angst vor Leuten hatte, weil er dachte, die mögen ihn nicht oder und so. Und einer der genialsten Moderatoren. Und das ist genau das.
Ja. Ich bin bei vor Autogrammstunden nervöser als vor Auftritten.
Du bist der Nervöse.
Ich bin nervöser bei Autogrammstunden als bei Auftritten.
Ja. Denkst du, weißt du, und genau das ist die Haltung, das macht einen guten Künstler aus.
Naja.
Also die sagen, ich bin ready. Also wenn jetzt jemand gesagt hätte, der Ladebalken, der hat 140% und ich habe den schon durchbrochen. Weißt du, der arbeitet anders an sich als jemand, der so eine wie soll ich sagen, so eine relativ bescheidene Aussage macht, ja.
I don't know.
Deswegen habe ich da so ein bisschen schmunzeln müssen.
Und, ja, und deswegen, ich bin da, genau, und dann habe ich halt einfach mit Stand-up in Köln angefangen. 2009.
Da muss man sich ja vorstellen, da gab es keine Bühnen.
Da gab es kein Stand-up in
da Deutschland. Da gab es kein Stand-up. Nee. Da, das also, ist ja heute was anderes.
Da gab es Mario Barth, da gab es Dieter Nuhr, aber das war nicht Stand-up für die Leute. Das deutsche Publikum wusste nicht, wie was Stand-up eigentlich ist. Es gab Comedy, aber wirklich Stand-up, wie es heute in
das
jeder...
Das haben ja, da muss auch dazu sagen, das haben ja dann auch nur ältere Leute geguckt.
Genau, ja.
Also die waren, dein Alter ging nicht zu so einer Show.
Mein, die jungen Leute haben Comedy nicht geguckt.
Das muss so hart gewesen sein.
Meine Fresse, Alter.
Maxi, wie kannst du das überlebt haben?
Wie, du gehst auf jede Bühne, Alter, und überall hast du Leute plus 40, ja? Und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber du kannst halt nicht, also das war wirklich für mich ein Grund, für eine Depression, wo ich mir dachte,
ja, mir vorstellen, ja,
wie kannst du neue, coole, interessante Comedy machen, wenn du selber nicht 40 bist und wenn du auch eine Lebenswelt hast, die im Publikum
die anders
nicht verankert
ist. Ja klar,
ist.
Darum geht's ja ein bisschen bei Stand-Up, dass man über seine Lebenswelt redet.
Ja.
Und Leute, die das teilen, die sagen ja so, ah,
genau,
das kenne ich, ah geil, ist bei mir genauso. Ja, das ist ja so ein bisschen
ja
das Ding. Und ja, man kann auch mit 25 nicht einem 40-Jährigen erzählen,
nee, ist schwierig,
was Sache ist. Das geht nicht. Ja. Und was es, glaube ich, auch noch schlimm macht, oder was ich mir schlimm vorstelle, ist, du hast keinen anderen Stand-Up-Comedian,
ja,
mit dem du drüber reden kannst.
Ja, und es gab natürlich, gab es auch Comedians, die mit mir angefangen haben, aber die haben alle eine Comedy gemacht, die alt war. Ja, also die waren selber jung, haben aber Comedy nach altem Schema so ein bisschen gemacht.
Ja, mit diesen Gags, mit diesen
genau
One-Liner.
Genau,
diesem, ja,
genau. Mhm. Und da, und dann kamen so Leute wie Luke hatte schon einen eigenen Ansatz. Mhm. Aller Frei hat dann immer mehr sich gefunden und sich dann auch abgesetzt so. Und da gab schon immer wieder mal Leute, so, wo man sagt so, ja, die wollen auch was erzählen, so. Aber es gibt eine Masse von Namen, die angefangen haben, aber die heute keiner mehr kennt.
Die einfach so aufgerieben
die
wurden.
Die einfach aufgerieben wurden, ja. Ja,
von
ja
der Härte des Geschäfts.
Ja, nicht nur von der Härte des Geschäfts. Es gab in Deutschland keine Stand-Up-Comedy-Szene.
Ja.
Die gab es nicht. Es gab in Berlin gab es den Quatsch-Comedy-Club.
Ja.
Und der Quatsch-Club tat sich auch immer schwer mit Innovation, weil da Eintrittspreise von 30 Euro gezahlt wurden und
das
da saß halt
sich,
auch ein
ja, ja
Publikum drin, was sich
gesetzt da einfach
genau, ja, was sich das halt auch leisten kann,
ja,
und da kannst du einfach nicht nach deinem Style suchen, das geht nicht, du musst es da abliefern,
da musst du schon abliefern,
genau,
ja, ja, ja. Da
genau
gibt's keine Atmungsmöglichkeiten, sag
gibt's
mal
nicht
bei den 15 Minuten, das muss man dazu sagen, so funktionieren Comedy Clubs aber auch ein bisschen,
ja.
Also auch in den USA muss man sagen, wenn du da gebucht wirst als Headliner oder als Opening Act, da musst du spuren. Also
voll,
da musst du abliefern, ja. Auch wenn man moderne Comedy macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Club hätte und ich würde einen modernen Comedian buchen, einen Jungen, würde ich auch erwarten, dass der abliefert. Halt in seinem Style und mit modernen Jokes, aber testen oder mal sich gehen lassen, ist da auch nicht so angebracht.
Ja.
Ne? Muss man dazu sagen, ja. Aber klar, das sind Bedingungen, das ist unfassbar.
Ja, und ich weiß noch, wie ich dann und irgendwo und trotzdem, auch wenn es echt nicht einfach war, ich hatte echt immer Glück auch. Ich hatte echt immer einen Riesendusel, dass für mich irgendwo immer eine Tür aufgegangen ist und es auch trotzdem immer Leute gab, die das dann auch an mich geglaubt haben. Kann ich nur Nightwash zitieren. Nightwash, damals mit Knacki Deuser, ich glaube, Sarah hat damals schon das Booking gemacht, so, oder weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann bist du da und da habe ich zum allerersten Mal gemerkt, nach 3 Jahren, nachdem ich mit Stand-Up angefangen habe, hatte ich meinen ersten Nightwash-Auftritt und da hat's zum allerersten Mal richtig gut funktioniert.
Ja.
Und da, weil da waren auf einmal Leute Mitte 20.
Ja.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Fahrwasser.
Und auf einmal habe ich gecheckt, holy shit, ich habe recht.
Ja.
Weißt du? Einfach dieses, oh mein, 3 Jahre lang war ich einfach wie so eine Sonde, die einfach Signale ausgesendet hat, aber ich musste mir dann von Leuten, die einfach schon seit 20 Jahren den gleichen Hack-Scheiß auf der Bühne spielen, erklären lassen, ja, du musst es anders machen mit Stand-Up und so und so. Es gab ganz wenige Leute, da muss ich auch mal Leute loben, Bademeister Schalupke, Robby Pavlik zum Beispiel, der hat gesagt, Maxi, die Themen, die du jetzt machst, die sind jetzt noch nicht ganz da in der Gesellschaft, aber du musst die machen.
Hat er dir gesagt.
Hat er gesagt. Und das rechne ich ihm bis heute groß an.
Das kann jemanden über Wasser halten. Das kann jemand retten.
Absolut, Alter.
Das kann jemand retten.
Robby, wenn du das hörst, du hast mich damals mit den Worten ein Jahr lang echt gerettet.
Klar, das muss man sich auch mal so vorstellen, wenn man Comedy macht. Man fährt ja teilweise in eine andere Stadt.
Genau.
Ist da erstmal alleine und ist dann da in einem Theater oder in einem, ja, meistens in einem Theater, wo dann Leute kommen und auch andere Künstler. Und auf einmal bist du, wenn du nicht funktionierst, da auch konfrontiert mit so einer Situation. Das Publikum kommt nach der Show zu dir und sagt, ja, das war ja nix.
Ja.
Hier, ich hab was für dein Programm.
Genau.
Mach das doch mal so. Genau, da kommt dann echt jeder zu dir und hat nimmt sich das Recht raus. Wenn du auch noch jünger bist, haben die noch weniger Berührungsängste. Die Kollegen sind auch nicht sparsam mit Ratschlägen
null,
und so weiter.
Null.
Der Veranstalter schüttelt auch den Kopf. Das lässt man dich spüren.
Voll. Vor allem, wenn du weißt selber, ich bin hier auf der richtigen Spur, aber es sieht halt gerade gar nicht so danach aus. Und so würde ich meine ersten 4-5 Jahre, würde ich so
Maxi,
bezeichnen.
Digga, ich hätte es nicht so lange ausgehalten. ich könnte mir diese Scheiße nicht so lange antun.
Ja.
Also als ich angefangen habe, ich habe vielleicht vor 4 Jahren angefangen, da gab es eine Szene in Berlin.
Ja.
Da gab es andere junge Leute, so wie ich.
Gibt's immer noch.
Die ist sogar noch gewachsen.
Ist super, super.
Und da kannst du hingehen und dann sagen Leute, ey Digga, ist ja, ey, oh Digga, wie du diesen Auftritt verkackt hast. Hm. Ja, pass auf, das Ding ist eigentlich gut, was du erzählst. Mach's doch noch mal so. Und dann bist du schon so, ach so.
Ja.
Du wirst nicht alleine gelassen. Mhm. Man sagt dir, es ist ganz normal, einen schlechten Auftritt zu haben. Und das rettet dich, weil der schlechte Auftritt, der fühlt sich sowieso scheiße an. So, ja.
Voll.
Und trotzdem empfinde ich es als extrem hart.
Es ist hart.
Alter, es ist jedes Jahr eine neue Überwindung weiterzumachen. Das muss man echt mal so sagen.
Ich hatte mal einen Auftritt, ich war dafür 2 Tage gebucht und ich bin da so gebombt, so desaströs gebombt. Ben, der Veranstalter.
Wie schlimm bist du gebombt?
Ich sag dir, wie schlimm ich gebombt bin. Ich bin so schlimm gebombt. Der Veranstalter wollte mich nach Hause schicken. Der hat beim Frühstück am nächsten Tag gesagt so.
Also nach dem ersten Auftritt.
Ja.
Du solltest 2 haben, aber nach dem ersten.
Du fährst jetzt bitte nach Hause.
Scheiße.
Weil das war eine Unverschämtheit, was du gemacht hast. So.
Yes!
Es war eine Unverschämtheit.
So. Und bist du gefahren?
Nein, ich bin nicht gefahren. Ich habe gesagt, ich werde heute Abend auf die Bühne gehen.
In seinem Laden?
In seinem Laden.
Hast du ihm gesagt?
Das war nicht sein Laden. Er war der Veranstalter, hat sich da eingemietet und so.
Aber er hätte ja also rein rechtlich gesehen die Möglichkeit, dich auszuschließen.
Ja, aber ich war dann irgendwie doch so, dass ich gesagt, doch, ich will auftreten. Ich will auftreten.
Und der dann so, okay.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gespräch lief, aber ich habe dann nochmal aufgetreten und der Auftritt lief dann auch tatsächlich besser.
Aha.
Aber was mich so enttäuscht hat, der Typ, der mir das damals gesagt hat ins Gesicht, der sieht sich selber als total geilen Künstler. Und als einen total durchdachten und oh ja, ich bin ja so, ich bin so out there. Der hat ja auch mit Kabarett dann aufgehört, weil er so out there ist, weil die Bühne ihm nichts mehr gibt und so eine Scheiße. Ja. Weißt du, und ich war halt einfach auf der Suche. Ja, ich habe halt geguckt, was geht und was nicht. Und hab's auch, gut, ich war auch nicht nett zum Publikum. Ja.
Das hilft nicht unbedingt weiter.
Das hilft wirklich nicht unbedingt weiter.
Das macht dich nicht unbedingt beliebter.
Das hilft jetzt gerade. Sagen wir es mal so, ich war auch nicht wirklich konstruktiv. Ja, das nehme ich mir auf die Kappe. Aber die deutsche Comedy ist trotzdem noch so sehr im Buckelmodus, dass wenn etwas unangenehm ist und wenn nicht sofort fluppt, dass sofort alle so, das geht ja nicht, das geht ja nicht, das geht ja nicht, ja.
Ja, und also gut, von Veranstalterseite kann man es auch verstehen.
Voll, ja.
Ja, also so ein Veranstalter kann nicht wissen, dass du auf einer Mission bist.
Das ist sowieso
das
klar.
Das muss man dem jetzt, also, das hätten vielleicht viele genauso gemacht. Die hätten gesagt, ja, okay, da kommt ein junger Mann auf die Bühne,
ja,
der gefällt dem Publikum nicht.
Ja.
Der Einzige, der es gut findet, ist er selber.
Ja, ich fand's auch nicht gut.
Also, du fand's auch nicht
gut. Ich fand's auch nicht gut. Nein,
aber warum hast du dann gesagt, du willst nochmal spielen?
Naja, weil ich besser werden will.
Genau, du wolltest was.
Ja.
Aber der Veranstalter hat ja Leute, die Geld bezahlen,
ja,
um schon was Fertiges zu sehen.
Ja, genau.
Also in dem Sinn, ich kann ihn auch nach, ich kann es auch nachvollziehen, warum der sagt, dich brauchen wir jetzt nicht mehr so.
Ich kann das auch so verstehen in dem Sinne, aber bei einem klassischen Veranstalter würde ich das auch gelten lassen, aber ja, derjenige hat sich vorher als der große Kunstkenner verkauft.
Ja, okay.
So. Und du, wenn du selber Künstler bist, mhm, und du siehst einen anderen Künstler einfach strugglen, du schickst den nicht nach Hause.
Weiß ich nicht.
Du schickst
ganz
den nicht nach Hause.
Nee, weiß ich nicht.
Ja?
Nee, weiß ich nicht. Weil man weiß, es gibt auch Künstler, genügend Künstler,
ja,
die kommen und sind nicht mal vorbereitet.
Das ist wahr.
So.
Das ist wahr.
Und die meinen es auch nicht so. Es gibt viele Künstler, die kommen um, gerade bei Stand-Up kommen viele um halt, weil sie Bock auf Rockstar haben.
Mhm.
So, und die kommen und die haben keine Substanz in ihrem Material, in der Vorbereitung. Und die kommen und die haben einen schlechten Auftritt. Die arbeiten bis auf den nächsten Auftritt auch nicht dran.
Mhm.
So, die stagnieren einfach und
ja,
lassen
das
sich
stimmt.
Und die glauben auch, dass sie gut sind.
Ja, das stimmt.
Und die fühlen sich auch missverstanden. So. Und da bin ich als Künstler auch einem anderen Künstler nicht. Also ich finde, es gibt keine Bruderschaft unter Künstlern.
Mhm.
Gibt's nicht. Nur weil du dasselbe machst, bist du nicht mit mir im selben Boot. So, das. Aber ich hatte diese Auftritte auch. Ich hatte nämlich auch mal einen Auftritt, wo wir den zweiten dann abgesagt haben.
Ja.
Der war zwar erst einen Monat später,
ja.
aber ähnliche Bedingungen. Und der hat zu mir auch gesagt, ey, das wird hier nix.
Ja.
Und ja. Da habe ich aber selber auch gesagt, ja, okay, das wird hier nix.
Ja, okay.
Das
okay.
war auch meilenweit auseinander, okay. ja. Aber da bin ich ein anderer Typ irgendwo.
Ja.
Das merke ich jetzt gerade. Ja. Ich wäre da nicht so, ich hätte nicht gesagt, nee, ich drehe da auf.
Ich glaube, Ben, was heute der Unterschied ist, es gibt einfach, die Zielgruppe für Stand-Up hat sich halt einfach so erweitert,
ja,
dass es halt einfach auch okay ist zu sagen, du pass auf, es gibt da einfach eine gewisse Art von Gig, bei der funktioniere ich einfach nicht so gut.
Ja.
Es gibt genügend andere Plattformen,
ja,
in denen ich funktionieren kann.
Ja.
Damals, wenn du bei Alter, das ging rum in der Szene und das
hat sich dann rumgesprochen,
das
dass du
sich
einen schlechten Auftritt
hattest. Das wirkte
ja.
sich auf die Booking-Situation aus. Wirklich, die Comedians damals haben sich alle selber so gegenseitig immer begafft. Ja. So, wenn du nicht gekillt hast, war das ein Problem.
Scheiße.
Das war ein Problem. Ja. Das heißt, ich dachte mir so, nee, bitte gib mir den zweiten Auftritt, dass ich einfach gut funktioniere, dass es dann heißt, ah, der Maxi hat dann beim zweiten Auftritt dann
beim
einfach...
Beim zweiten hat es dann aber, ja,
genau.
Ja. Das
darum
war ein Ausrutscher.
Ging's. Genau, ah. genau, darum ging's.
Wow.
So. Und es ist einfach wirklich diese Pressure, Alter, dass Stand-Up, weil Comedy wird in Deutschland sich nicht als Kunstform durchsetzen, weil die Leute, die es machen, es auch nicht als Kunstform begreifen, ja? Sondern einfach nur so, ja, Hauptsache die Leute lachen und da explodiert, alle 10 Sekunden Lacher und so. Und deswegen findest du auch keine spannenden Setups, du findest keine interessanten Themen, weil alle irgendwo sich nicht trauen, wirklich mal in sich zu graben und einfach mal zu gucken,
ja.
was will ich denn erzählen? So.
Ich glaube, da es fehlt ein ganz grundlegendes Verständnis von dem, was es ist. Also, ich glaube, viele Leute denken einfach, Comedy ist auf der Bühne lustig, einen Witz zu erzählen.
Ja.
Auch viele, die jetzt dann Comedy auch machen.
Ja, genau.
Ja.
Lustig ist lustig.
Lustig ist lustig.
Hauptsache, die Leute lachen. Die Leute wollen lachen.
Genau. Und es gibt ja halt die Leute, die dann so Gags machen, so wie sie halt von 9gag kennen. Dann gibt's Leute, die lesen viel Bücher und haben dann so ein technisches Sammelsurium an so Tools. Und die wissen dann, die kennen das Wort Setup und dann das Wort Punchline und dann lesen, die wissen so, die schreiben einen komplexeren Witz.
Ja.
Oder die schreiben den Witz anders, aber die, also meiner Ansicht nach geht es auch immer um eine menschliche Essenz, die man da reinpacken muss. So, oder um, ja, wie du sagst, in sich graben.
So, für mich heißt Stand-up im Endstadium, und ich rede jetzt nur für mich. Ja, nur das ist nur mal für mich, heißt es, man kommuniziert eine Welt. Man kommuniziert seine Welt. So. Hm. Und wenn ich es gut genug hinkriege, dann klappt es vielleicht, dass du für eine Sekunde etwas aus einer anderen Perspektive siehst als vorher. Hm. So. Dass du auf einer Reise bist, dass es dich berührt, dass es was mit dir macht, so. Und so wie ein Maler seine Innenwelt auf eine Leinwand kommuniziert, so kommuniziert ein Stand-up-Comedian. Ah, ja?
Wow.
Dass du halt auch, und das muss nicht unbedingt, weißt du, das Thema muss ja nicht super deep sein. Darum geht's
darum
gar
geht's
nicht.
Darum geht's nicht.
Es geht, weißt du, es geht nicht darum, ich rede drüber, weil's mich beschäftigt hat. Nicht, ich rede drüber, weil ich einen guten Witz dazu habe, sondern ich rede drüber, weil es mich auch ein Stück weit beschäftigt und mir sind gute Witze dazu eingefallen. Verstehst du? Es ist so ein bisschen...
Moment, Moment. Also es von der Reihenfolge her, es beschäftigt dich erst.
Genau.
Dann fallen dir die Witze ein.
Genau.
Und dann redest du drüber.
Genau.
Nicht, du hast einen guten Witz.
Genau.
Und dann beschäftigst du dich mehr
genau,
damit.
Genau, mir fällt ein guter Witz zum Thema ein und dann denke ich mir einfach irgendwas aus, damit ich vor dir, mein Publikum, rechtfertigen kann, dass ich drüber rede.
Okay, verstehe. Ja?
Sondern ich gehe hin und sag, hey, ich habe da eine Sache, die mich, zum Beispiel, was mich gerade sehr beschäftigt, mega unlustiges Thema, mich beschäftigt die metaphysische Armut unserer Gesellschaft, dass wir
das ist tatsächlich nicht so witzig.
Siehst du? Siehst du? Und da fängt für mich der Job an. Ja. Da fing, dass wir zum Beispiel Spiritualität komplett ausklammern aus unserem Leben, dass wir uns nur noch, das habe ich vorhin gerade gesagt, dass wir Identität nur noch durch Konsum schöpfen. Und jetzt hört sich das gerade einer an und denkt sich, holy shit, der Mann, das ist absolut not fucking funny.
Ja. Ja.
Das stimmt auch. Aber wenn das dann später im Programm landet, dann werden das ganz andere Beispiele sein, an denen ich das.
Dann erzählst du das Thema auf
dann
eine witzige Art.
Dann würde ich niemals auf der Bühne sagen, wir sind metaphysisch verarmt. Würde ich niemals sagen. Sondern ich würde dich auf eine andere, spannende Weise dahin bringen. Ich weiß noch nie wie, aber das beschäftigt mich gerade. Ja. Ich habe das Gefühl, wir als Gesellschaft treiben gerade wie so ein führungsloses Raumschiff durch.
Und Spiritualität ist gerade, wird in so eine Ecke gestellt.
Genau.
So,
und
Spiritualität ist das, was auf Teebeuteln steht.
Und es gibt auch keine, was ich noch genau damit sagen will, wir verlieren die Einigkeit. Wir verlieren so ein bisschen, so Sachen, die vor 20 Jahren einfach nicht gingen, die gehen jetzt auf einmal. Auf einmal.
Was meinst du?
Einfach ein Trump kann einfach öffentlich wirklich desaströse Dinge machen, die anstandshalber einfach nicht gingen. Und vor 10 Jahren gab es einfach eine Öffentlichkeit, die gesagt hätte, sorry, das tolerieren wir nicht, das geht nicht. Und heute ist das alles so aufgeweicht, dass das alles irgendwo, wir sind so taub geworden durch diese ganzen Shitstorms, durch die ganzen Aufreger.
Ja, der Skandal ist normal.
So ist es.
Jeden Tag einen anderen. Ja.
Wir sind es gewohnt, dass wir mit 180 km/h fahren.
Ja, da gibt's ein Ding, da gibt's eine spannende Doku, die hat den, die heißt Hypernormalization.
Ja,
Hypernormalität
ich weiß, was du meinst.
Oder
ja,
so,
ja.
Und das ist, finde ich, ein geiler Begriff, weil dieses Hyper, dieses Hype ist normal.
Ja.
Jeden Tag geht die Welt unter, jeden Tag hat wieder jemand was extrem krasses gemacht. Und das ist, ja klar.
Ja, absolut. Ja,
na klar.
Und du merkst jetzt so, es wird jetzt, je konkreter es wird, umso mehr Potenzial für Witz und Humor ist da.
Total.
Das Ding ist, ich muss erst meine Haltung finden.
Du hast eine Haltung und dann packst du immer mehr Beispiele drauf.
Und ich packe mehr Beispiele, mehr. Ich muss erst wissen, wie ich zu etwas stehe. Und dann formulieren sich Witze und Pointen und Beobachtungen, die es dann für dich greifbar machen.
Für mich jetzt als.
Fürs Publikum, ja, wo du dann einfach mitkommst. Du wirst vielleicht als Zuschauer nie danach sagen, ah, wir sind metaphysisch verarmt, aber es wird einfach eine andere Wirkung auf dich haben.
Hast du vielleicht
zu viel Zeit? Ja. Ja.
Definitiv.
Ja. Definitiv, Alter.
Hast du vielleicht ein Beispiel, wo ein Witz, also vielleicht nicht nur von dir aus dem Programm, sondern vielleicht auch von einem anderen, wo du sagst, da sieht man das ungefähr. Das ist ein geiles Gemälde, wo so eine Welt
Dave sich Chappelle.
Ja.
Dave Chappelle, wo er beschreibt, wie er gerade auf dem Weg zum Gig ist und in einer Limousine hockt.
Mhm.
Ja. Und er fährt durch ein Slumviertel in New York und er sieht ein weißes Kind da stehen, was gerade an so einer Tonne steht und gerade Crack raucht. Und Dave Chappelle macht das Fenster hoch, weil er Angst hat vor dem weißen Kind, was da gerade Crack raucht. Er hat eine rassistische Situation umgedreht, weil normalerweise sitzt kein Schwarzer in so einem
Limousine,
sondern ein reicher weißer Mann.
Sitzt in einem Auto, ja, und sieht ein schwarzes Kind.
Und sieht ein schwarzes Kind, so. Das heißt, Dave Chappelle, in dem Moment hat der für mich klar gemacht, holy shit, Rassismus hat nicht nur etwas mit Hautfarbe und so zu tun, sondern auch mit dem ökonomischen Stand, den du gerade hast. Mm. Sobald du Angst hast, etwas zu verlieren, und Dave Chappelle hatte in dem Moment Angst und macht das Fenster hoch und will sich schützen vor dem, weil der nicht weiß, was das arme weiße Kind gerade machen will.
Weil Armut ihm gefährlich ist.
Weil Armut ihm gefährlich ist. Ja. Und der hat das nie so gesagt. Er hat das nie klar ausgesprochen. Aber das sagt er mit diesem Bild.
Und es ist auch noch witzig.
So.
Ja.
So.
Ja.
Und davon reden wir, mein Lieber.
Genau.
Ja, davon reden wir.
Das ist krass. Er zeichnet tatsächlich ein Bild.
So ist es.
Und jetzt in deinem Kopf, in meinem Kopf, in jedem, der jetzt sogar zuhört,
genau,
überträgt sich dieses Bild.
Und du ziehst deine eigenen Schlüsse draus.
Ja. Dir ist es auch irgendwo ein Stück unangenehm,
so ist
damit
es
konfrontiert zu sein.
Genau.
Ja.
Und das finde ich,
das ist schon stark.
Das ist super,
das ist Kunst.
Super stark an
das
Stand-up.
Das ist Kunst, ja.
Das kann Stand-up in seiner wirklich besten Form. Und da geht's dann auch nicht mehr um Setups. Das ist dann einfach schon eine Stufe drüber. Das ist dann für schon für Leute, die sagen so, ja, ich weiß, wie man einen Witz baut. Ja, ich kann dir Gags zu jedem Scheißthema runterschreiben. Das interessiert mich nicht. Das ist interessiert mich einfach nicht.
Ich habe hier was anderes vor.
Ich habe was anderes vor, ja. Mhm. Genau.
Ja. Oder diese, mir fällt dazu immer das Bit von Louis ein, dieses Of Course, But Maybe.
Holy shit, bestes Beispiel.
Das ist ein geiles Beispiel, oder?
Weil es bringt so viel auf den Punkt einfach.
Ja.
Und das, Of Course, But Maybe, das ist eine Sache, Alter.
Ja.
Da werden wir in 10 Jahren werden wir das noch wissen.
Ja. Das, willst du mal kurz sagen, was drin passiert? Also wie das Bit geht?
Beschreibst du.
Okay. Er fängt an, dass jeder hat so seine kleinen, jeder hat so ein Weltbild, das, wo er sagt, das ist, heißt of course.
Ja.
Er sagt, natürlich bin ich für das Gute. Aber genau, er hat ein Beispiel, das heißt, also
man hat gute Gedanken
und man hat so ein ganz kleines,
aber man hat
eine ganz kleine Stimme, die so ganz weggesteckt
ist. Schlimme Gedanken.
Die sagt so, aber vielleicht. Die Stimme hat man auch. Und dann hat die große Stimme, die sagt, natürlich, womit fängt er an? Natürlich, welches Beispiel gibt er?
Keine Ahnung. Natürlich müssen Kinder, die
Allergene, natürlich die, muss alles gekennzeichnet sein, was
genau.
Allergene
und Kinder,
Stoffe hat.
Die allergisch sind,
genau.
Müssen davor beschützt werden.
Das ist ganz normal.
Natürlich.
Natürlich.
Of course.
Of course.
Of course. But maybe. Aber vielleicht, wenn du eine Nuss anfasst und du stirbst, sollst du sterben.
Ja. Dann sollst du vielleicht nicht auf der Welt sein. Ja.
Und das ist
You're
einfach,
supposed to be dead.
Ja.
Oder so, sagt er,
you're
ja.
supposed to die. Und das ist so.
Das ist krass.
Das ist ein krasser
das
Gedanke.
Das ist ein krasser Gedanke,
den du nachvollziehen kannst.
Ja.
Den du, der macht was mit dir.
Ja.
Und das geht nur, wenn einfach jemand ein Künstler ist und sich Gedanken gemacht hat und sich überlegt hat, so okay, der sich inspirieren lässt und der nicht einfach nur auf
das kann ein Künstler machen, der die menschliche Natur versteht.
Der sich da Gedanken drüber
Der weiß genau, wenn ich den Menschen diese Wahrheit einfach ungefiltert sage,
dann
sind die verstört.
Ja.
Weil was er sagt ist, die Evolution will, dass manche sterben.
So ist es,
und
genau.
Und wir haben viele unter uns.
Genau.
Aber er weiß, er muss das verstecken, das Hässliche unter viel Schön verstecken, dass es nur so ein bisschen durchblitzt. Und dann ist es eine erträgliche Dosis.
Und, und das Eigentliche, was immer noch so unterschätzt wird, so, er drückt dir das nicht auf, sondern du musst selber drauf kommen.
Ja.
Du kommst selber drauf.
Du wanderst mit.
Du entdeckst das Böse in dir in dem Moment. Ja. Ja.
Und es
und
ist da.
Das ist für mich eine Ebene von Stand-up, die in die auch in Amerika selten heraussticht, ist, heraussticht klar, aber über die in Deutschland null geredet wird. Null. Mhm. Das wird auch überhaupt nicht gesehen. Und das behindert uns. Das behindert uns, wenn das nicht gesehen wird. Es muss nicht jeder machen. Ja, es so. Aber ich glaube, das ist einfach der Unterschied in dem Moment. Das ist der fucking Unterschied.
Das ist der Unterschied. Und das Bit geht ja auch noch weiter. Ne?
Ja, klar.
Also er macht das dreimal. Also Allergie, genau. Nüsse, dann sagt er noch, natürlich sind Waffen schlimm. Ne, natürlich ist es schlimm, wenn ein Soldat stirbt.
Ja.
Ja, wenn jemand in Afghanistan erschossen wird. Aber wenn du in ein anderes Land gehst und auf Leute schießt und die erschießen dich, dann ist es vielleicht gar nicht so abwegig.
Und das ist in Amerika.
In Amerika, genau.
Wo alle,
zu der Zeit. Wo, das war, glaube ich, 2012 oder so kam das Bit raus. Irakkrieg war
wo
da.
Wo in Amerika, wo das Militär vergöttert wird.
Ja.
Ja.
Das gehört zum Standardreportage dazu, dass man sagt, danke an unsere Truppen.
Danke, thanks. Grateful for the troops. Ja. Hier in Deutschland hat man so eine skeptische Haltung gegenüber der Bundeswehr. Hier würde man einfach so ein Streberapplaus kriegen.
Ja.
Ja. Mm. Aber wie gesagt, das hat mich so nachhaltig in meinem Stand-up beeinflusst. Und das ist das, was mich inspiriert, was mich bewegt, so. Und da gibt's jetzt auch viele andere Comedians, die diesen Aspekt einfach nicht vernachlässigen, weißt du? Nicht jeder muss das machen. Ich finde auch so Leute wie Brian Regan sensationell.
Auch ein genialer Stand-up-Comedian.
Liebe ich so. Aber das ist der Stand-up, der mich wirklich bis ins Tiefste, bis ins Innerste trifft. So.
Ja, weil Louis, der spricht die Themen an, die dunkel sind, die aber überall sind, Tod, spricht auch Tod an und bringt da, womit jeder Mensch auch ein bisschen alleine ist, da bringt er so ein bisschen Licht rein, so. Wie sagt er immer, es gibt viel mehr Leute, die tot sind, als die lebendig sind.
Ja, ja, ja.
Und du wirst auch viel länger tot sein, als du lebendig bist.
Einfach so ein Satz, ein Gedanke, den man nie formuliert hat.
Den hat
so
man nie formuliert und auf einmal ist es viel witziger, über den Tod nachzudenken. Ja. Und er macht das so normal.
Und das finde ich, also wie gesagt, ich komme wieder so in meinen Dozentenmodus, da bin ich schon wieder längst drin, aber das ist die Geschichte so, das flasht mich. So, das flasht mich. Nichtsdestotrotz. Das
ist schon heftig gut.
Nichtsdestotrotz freue ich mich über jedes gute Set. So, also wenn ich bei Stand-Up 3000 moderiere, so, das ist ja auch nur mein Geschmack. Aber bei Stand-Up 3000, wenn ich mir da Leute angucke, ich beömmel mich, wenn ich da Backstage bin und mir die Leute angucke. So. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich da gerade da hinten sitze und mir da einen aburteile oder so. Weil das macht dich ja auch, wenn du zu sehr mit deinem inneren Hitler da so rumläufst und sagst, nur das ist gut und das alles ist scheiße, das macht dich auch unglücklich. Ja.
Klar, und man ist auch, also ich habe wie gesagt Louis gesehen, bevor ich selber auf der Bühne stand. Und wenn man selber macht, weiß man, wie schwer das ist.
Ja,
und
dass
man da selber auch überhaupt nicht rankommt und so, und dann hat man auch mehr Verständnis für andere.
Ja.
Also man urteilt lieber aus der Ferne, ne? Aber wenn man da selber mal mit den Kollegen auf der Bühne steht, ist es auch nochmal eine andere.
Jeder gibt sein Bestes. Ja. Jeder gibt irgendwo sein Bestes. So. Und das immer wieder, wenn ich beim Open Mic bin und da sehe ich Leute, die ihren dritten, vierten, fünften Auftritt haben. Und ich gucke und denke mir so, Alter, das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So klar, die Leute lachen nicht, ja. Aber nein, aber das war echt nicht schlecht. Ja. Weißt du, siehst es ja manchmal. Du siehst manchmal, dass das Publikum gerade einfach nicht im Film ist.
Ja.
So. Aber das, in dem Fall war es ein Mädel, die war wirklich, wo du denkst, ja,
Da wird was.
Das wird gut, ja. So, und sowas freut mich. Sowas freut mich, wenn Leute sich nicht entmutigen lassen und einfach sagen so, weißt du was, ich versuche das jetzt aber weiter und ich gehe weiter und so. Das kann ich nur bestärken.
Und jeder war mal, du warst auch mal ein Anfänger und man hat gesagt, komm bitte nicht wieder.
Ja, so ist es. Ja. So ist es. Ja. Und deswegen, ich bin da, ich bin da nicht so urteilend oder abwertend, wie man das manchmal meinen könnte vielleicht.
Ja, also du meinst, Leute haben manchmal so den Eindruck, dass jemand, der so Ansprüche an sich selber stellt,
ja,
und auch so gut ist,
ja,
das, ein bisschen runterschaut auf andere. Ja,
ja, das habe ich manchmal schon den Albert.
Ich glaube auch, ja. Also ja, gerade, man hat halt einfach Respekt vor Leuten, die gut sind.
Ja.
Blendet aber aus, dass die auch mal ausgeladen wurden von einem Auftritt.
Und,
ne?
und vor allem halt auch die gleichen Zweifel haben. Weißt du, da kommt ja keiner dran vorbei, so, ja. Und deswegen, ich bin da total dankbar, dass ich so eine Sendung wie Stand Up 3000 moderieren darf, so. Mhm. Und dass da auch die Künstler, zumindest das, was ich so höre, du warst ja auch schon zu Gast, dass da Künstler gerne hinkommen und auch, also das größte Kompliment, was ich bekommen habe für die Sendung war, das fühlt sich an wie ein Live-Auftritt.
Ja.
Nicht wie eine Fernsehaufzeichnung.
Stimmt, das ist das höchste Lob, was man geben kann. Ja.
Und deswegen so, da bin ich wirklich ganz sehr dankbar und auch der Weg, den ich so mittlerweile hinter mir habe, so da gab's immer die richtigen Leute, die da gesagt haben, nee, das passt schon. So, es war auch nicht so schlimm, wie ich es jetzt hier so ein bisschen erzähle.
Wie du es auch romantisieren.
Wie ich es romantisiere, ja, genau. Also ich hatte auch wirklich echt immer gute Förderer, die es gesehen haben, die es unterstützt haben, so. Und das
gehört dazu, ja.
Ja, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber, und ich habe auch immer viel Fleiß mitgebracht, aber ich hatte und habe auch echt immer Schwein gehabt hier und da. Das alles andere wäre gelogen.
Ja, wie sagt man immer, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
So ist es, genau.
Ja, ja.
Spielt auch eine Rolle, ja.
Ja, ja. Ja, das ist dieser Faktor X. Also das ist für viele. Ich merke das immer, wenn ich mit Leuten rede, die im Büro sitzen und so einen festen Job haben, die fragen sich immer, aber was, wenn du nächsten Monat keinen Auftritt bekommst? Mhm. Wie machst du das dann? Und du kannst das, wenn du mal eine Weile in diesem Ding drin bist, nicht beschreiben. Es geht immer irgendwas. Irgendwie kann man immer irgendwas arrangieren, weil dann halt jemand anders eine Tür aufmacht oder da mal was ist. Deswegen, das gehört absolut dazu, finde ich. Glück.
Ja, und ich sag mal so, wenn man jetzt selber nicht komplett scheiße ist, sich scheiße verhält, so, dann helfen einem Leute ja auch. Also das ist ja dann so, also ich meine, wie normal ist es mittlerweile, dass Comedians eigene Bühnen gründen, eigene Open Mics und andere Comedians dann einfach einladen und so, das ist ja gang und gäbe mittlerweile.
Ja, das gibt's. Ziemlich viel. Also gerade bei uns in Berlin ist ziemlich viel los, was das angeht. Und in Köln, glaube ich, ist auch immer mehr, ne?
Köln hat ja Boing.
Ja.
Ja, von Manuel Wolf, jeden Donnerstag im Kölner, was ja einfach, würde ich schon sagen, eine Institution ist.
Genau,
hier,
ja.
Auf jeden Fall.
Da hat jeder schon gespielt.
Jeder hat da schon gespielt und das dann, ich glaube, gibt's noch andere, komischer Club gibt's noch von, ich weiß nicht, ob das Lena Kupke noch macht.
Du, ich war aber, jetzt auch schon lange nicht
mehr. Ja, aber den komischen Club gibt's da noch oder gab's oder so. Mhm. Nee, gibt schon einige.
Gibt schon, kann man suchen. Ne?
Ja, ja, kann man machen. Man kann auftreten, wenn man will.
Ja.
Genau.
Kann man sich trauen.
Ja. Und nee, ansonsten, und wo haben wir uns dann das allererste Mal kennengelernt?
Wir haben uns, glaube ich, in Chemnitz auf der Osttour von Vicky Womit haben wir uns kennengelernt.
Die gibt's ja leider nicht mehr.
Die gibt's
Vicky
leider
hat
nicht
aufgehört.
Mehr. Vicky Womit ist, der war eine Legende oder ist
absolut
immer noch eine Legende.
Ist eine Legende.
Im Business und er hatte eine Tour im Osten.
Ja.
In den neuen Bundesländern.
Genau.
Und da wurde ich bin für jemanden eingesprungen, weil ich war noch nicht so lange dabei. Und da an dem Tag waren halt Maxi Stettenbauer, Juri von Stavenhagen war dabei. Und Vicky eben. Das sind immer drei Künstler, man tritt zweimal nacheinander auf und wir waren da in so einem Club. Und ich war vor dir dran.
Mhm.
Du warst der Letzte, ne? Mhm. In der ersten Hälfte. Und dann bin ich runter von meinem Auftritt und saß so hin, weil ich kannte dich nicht.
Okay.
Ich wusste nicht, wer du bist. Du warst zu dem Zeitpunkt ja schon bekannter.
Ja.
Meine ich, ja. Also so, hat ja schon Solo gespielt und Wühlmäuse voll gemacht. Ich kannte dich nicht. Und ich dachte nur, das ist einfach noch ein weiterer Dude, der das halt macht.
Ja.
Weil du siehst aus wie ich.
Ja, ja,
ja. Grob. Ja,
grob wie ich.
Grob von der Demografie, ja, bist ja halt auch ein weißer Dude.
So, ja, ja, genau.
Und dann saß ich hinten und auf einmal ging da Lacher los in diesem Raum, wo ich so war, so, Alter, was ging da ab?
Ja.
Was macht denn der da gerade? Und dann habe ich echt zugehört, weil sonst höre ich auch nicht zu, so bei, bei anderen Leuten, man hört da nicht so immer zu, aber dann habe ich echt zugehört und dann haben wir danach noch so geredet lange drüber und ich wollte halt so voll viel wissen, das weiß ich noch so, wie hast du das gemacht? Und das ist ja, du machst ja die Stimme da so, weißt du? Und ja, ja, das war, das fand ich echt stark damals, sehr, sehr eindrücklich.
Das war das, das Bebels, glaube ich, war das damals.
Ja.
Im Cottbus.
Ah, genau, Cottbus war es. Bebels, ja.
Ich weiß noch, als ich das, also man tourt so rum,
ja,
und dann sieht man ja schnell Leute und so. Mhm. Aber ab und zu sieht man dann einfach jemanden, der es einfach richtig, richtig gut kann.
Ja.
Und bei mir war das zum allerersten Mal, den ich gesehen habe, Götz Frittrang. Kennst du Götz?
Ja, klar kenne ich Götz Frittrang.
Götz Frittrang habe ich irgendwie in meinem nach anderthalb Jahren habe ich den das erste Mal gesehen bei einem Open Mic hier in Köln. Und waren irgendwie 7 Leute im Publikum.
Yeah.
Ja, 7 Leute. Und alle sind abgekackt. Ich bin abgekackt. Alle waren schon. Und Götz Frittrang geht auf die Bühne hoch und hat so hart gekillt. Diese 7 Leute mussten sich den Bauch halten, weil die so gelacht
Ach,
haben.
Ach du Scheiße. Ja.
Und da habe ich zum allerersten Mal gesehen,
was geht.
Was eigentlich geht.
Genau. Und das ist so wichtig, dass man sowas sieht.
Dass man einfach jemanden sieht, der einfach mal ein Publikum abschlachtet. Dass man das einfach mal sieht.
Der kein Mitleid hat mit den Fuckern.
Der einfach sagt so, ach, du dachtest, du bist witzig. Ja. Ah ja, guck mal. Ja, aber du bist noch mit Stützrädern unterwegs.
Genau,
Alter.
Ja. Und ich fliege hier mit einem Düsenjet drüber. Ja, aber so ist das, weil man geht dann so nach Cottbus, ne, und der Juri, der ungefähr auch so ein Erfahrungsschatz hatte wie ich, wir sind da halt und wir denken dann erstmal, das ist hier die Latte und mehr kann man hier erstmal nicht machen. Und dann sieht man so, oh wow, okay, da ist doch noch,
da geht noch was.
Ja. Ich kann mich sogar noch an deinen ersten Witz erinnern. Ja.
Really?
Den allerersten Witz, den ich gehört habe, der war, ging so, Leute, ich wurde jetzt letztens geblitzt.
Der Blitzer!
Der Blitzer.
Ich dachte erst, ich habe eine Idee.
Und ich dachte erst, ich habe eine Idee. Und die Leute so, weil der Witz war viel kürzer und viel besser vorgetragen als alle Witze, die wir davor an dem Abend gemacht haben. Und das hat sich dann so entladen bei den Leuten. Die waren richtig froh, dass jetzt noch bei Juri und ich waren da so ein bisschen nervös.
Yeah.
Wir waren so ein bisschen so, hallo, Kifferwitze und sowas. Und das war für die Leute da nicht so super. Die waren trotzdem noch freundlich und da, aber die sind dann bei dir schon nochmal anders ausgerastet. Und wir hatten es dann auch in der zweiten Hälfte schwieriger. Weißt du, was ich meine? Also in der ersten Hälfte waren die bei uns noch freundlicher und haben sich an das Niveau so ein bisschen gewöhnt.
Ja, ja.
Und dann kamst du und hast es halt ein bisschen besser gemacht.
Ja.
Und in der zweiten Hälfte waren die bei uns dann schon so, yo, kommt der andere nochmal?
Ja, es gibt nichts Beschisseneres, als einen so einen Wichser in der Show zu haben, der einfach
der besser ist.
Der besser ist.
Ja,
es gibt nichts Beschisseneres.
Besser ist.
Ja.
Klar, es ist auch so, wenn jemand auch so dirty ist, das verkackt die Show auch, wenn der so in der Mitte oder am Anfang ist, finde ich. Wenn jemand so richtig so vulgär ist, dann kann man danach auch nicht mehr mit so...
Ist nicht so wirklich clean. Opener.
Ja,
ist nicht,
ist
so,
nicht
Opener.
So ein Opener-Thema.
Nee. Aber,
ja,
später
so,
geht schon.
So ein richtig guter Comedian, den muss man ans Ende packen. Ja, sonst, das macht sonst keinen Sinn mehr. Ja.
Genau. Und das sind, genau, da haben wir uns kennengelernt. Und, aber ich fand dich schon immer super.
Ja, danke.
Und hab dich dann auch nach Berlin als Opener.
Genau, in die Wühlmäuse.
In die Wühlmäuse und dann Hamburg in der Markthalle und so.
Ja.
Und so ist das dann entstanden tatsächlich. Ja. Genau.
Ja,
und jetzt
mal
im Podcast.
Genau.
Und nächste Woche gucken wir uns Dave Chappelle an, der kommt nach Berlin.
Genau,
ja,
Mann, Dave Chappelle.
Ich bin mega gespannt.
Was, du erwartest nichts, ne? Du hast gesagt, du bist offen für alles.
Als wir telefoniert haben vorhin, wir reden ja wahnsinnig viel miteinander. Und als wir vor 2 Wochen telefoniert haben oder letzte Woche und du gefragt hast, was erwarte ich von Dave Chappelle, da hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. So,
dass das jetzt bald ansteht.
Ja, weil ich war gerade auf Tour und ich war auch noch, hatte auch noch Krankheit und so. Und dann habe ich, dann hast du mich angerufen und ich habe mir halt einfach keine Gedanken gemacht. Jetzt, wo das nur noch eine Woche weg ist, Alter, ich bin so gespannt, Alter. Ich habe so Bock drauf.
Du freust dich.
Ja, Mann, ich hoffe einfach, dass er, ich wünsche mir so sehr von ihm, für ihn, dass er einfach abreißt, Alter, dass er einfach kurz mal seinen Pimmel rausholt
und zeigt,
mal,
was geht,
ja. Und einfach mal zeigt, was geht, Alter. Ja. Weil ich feier das. Ich feier geilen Stand-up. Mhm. Ist mir scheißegal, was der da macht, ja. Wenn John Mulaney, so, oder wenn einfach einer, du hast auch ein geiles Bit, wo du einen Job wechselst oder so, für ein Jobgespräch, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ich feier sowas, ich feier geilen Shit einfach, ja. Mir ist es dann scheißegal, wer, es gibt sogar Comedians, die ich nicht mag, in Deutschland, die aber ein geiles Bit haben, und ich feier das.
Und damit kriegen sie dich dann.
Geil, Mann, geiler Shit. Ich wünschte, ich hätte die Idee gehabt, ja. So, Alain Frey, das ist jetzt kein Comedian, den ich scheiße finde, Alain liebe ich, der hat ein Bit mit einem, ich möchte nur sagen, mit einem Gewehr, ja, und dieses Gewehr-Bit ist so geil, Alter, das ist so ein gutes Bit, ja, das ist nicht, der baut das so hinterlistig auf, ja, und das finde ich so geil, ja, und da freue ich mir einen Ast, wenn ich jemanden sehe, der einfach ein geiles, der sich hinsetzt, der sich Gedanken gemacht hat, der das geil aufbaut und das Publikum das auch noch abfeiert, ja? Weil sie ansonsten jeden Dreck beklatschen, ja? Aber hier haben sie mal einen Grund, ja? Da denke ich mir so, jawohl, die Welt ist gut, geil.
Und dann sitzt er da im Publikum wie ein Kind.
Ja, wie ein Kind.
Das, und dann feiert man das. Man liebt das dann einfach. Ja. Ich weiß, ich habe eine Zeit lang in Berlin, da habe ich so ein Open Mic moderiert. Ja. Mhm. Und da kamen halt manchmal auch Comedians vorbei, die schon besser waren. Ozan zum Beispiel.
Ozan Yaran. Grüße.
Ja, Grüße gehen raus.
Na klar.
Und der kam da immer wieder und ich habe die Bits, ich kannte die. Mhm. Ich habe die teilweise mitsprechen können.
Ja.
Aber es trotzdem so gefeiert, da drin zu sitzen, weil das ist halt was Besonderes. Man sitzt in einem Raum, da versammeln sich Leute, da versammeln sich Leute und vorne ist einer und erzählt professionell eine Geschichte.
Das ist so geil, ey.
Das ist so ein schönes Bild, wie sich da Leute versammeln und dann das Licht ist auf ihm.
Ja.
Und ich finde das einfach so romantisch.
Ja.
Dass da kommt, also wie, wir waren in der Geschichte der Erde ist es ein Schnipper her, dass wir so mit Keulen Tiere verkloppt haben, um die zu fressen. Und jetzt versammeln die sich und der spricht in so einen Stock, der es lauter macht. Weißt du?
Ja.
Und wir können alle unsere Bedürfnisse erfüllen.
Ja, Mann.
Essen, fahren, Sicherheit. Wir können uns jetzt hinsetzen und einem zuhören.
Der professionell.
Der das professionell macht.
Ja.
Der ist professioneller Geschichtenerzähler.
Das ist so geil.
Und er erzählt nicht so ein langweiliges Scheißmärchen.
Ja.
Der erzählt geile Bits und Jokes.
Und das, deswegen dieser Beruf, wenn man ihn ausüben darf, ist ein fucking Privileg, Alter. Es ist ein fucking Privileg. Und deswegen ärgert's mich, wenn einer scheiße ist. Weil der missbraucht ein Privileg. Und deswegen ärgert's mich auch, wenn ich nicht so einen guten Auftritt hingelegt habe. So, und ich weiß, es liegt an mir, ja. Manchmal ist ja das Soundsystem scheiße oder so.
Klar.
Aber es gibt wirklich ganz, oder du trittst in einem Saal auf und das Publikum ist nicht aufmerksam.
Ja.
Es gibt externe Faktoren. Es gibt Umstände.
Manchmal marschiert auch eine Kapelle hinten vorbei und.
Die Leute denken, das ist ein Witz, aber Ben hat gerade keinen Witz gemacht.
Nee, das ist wirklich. Nein, das ist schon ein paar Mal passiert.
Wo eine Kapelle im Hintergrund rumläuft, okay? Aber was ich damit sagen will ist, wenn einer oder eine, sehe ich ihn mit einem Bit und das bombt, ja, funktioniert nicht. Da habe ich kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, Alter, wenn ich den dann in 2 Monaten wieder sehe, der oder diejenige, und die erzählt die Nummer oder der die Nummer genau gleich und es ist nichts geändert.
Hat sich nichts geändert, ja.
Und die Bombe
und es gibt's und die, zwar wortwörtlich
und
gleich.
Und da gibt es so viele, da will ich auf die Bühne springen und diesen Menschen erwürgen. Ich will ihn sterben sehen, ja, weil du verachtest meinen Glauben in dem Moment. Da werde ich so wütend.
Die verachten vor allem auch diese Verantwortung, die man trägt.
Ja.
Wenn du jemand eine Geschichte erzählst, deinem Freund Und ja. die ist halt mal 5 Minuten langweilig.
Ja.
Verschwendest du 5 Minuten seiner Zeit, es geht schon. Aber das mal 100.
Ja.
Da sind dann 500 Minuten Lebenszeit verschwendet.
Die du getötet hast.
Die du hast du getötet.
Ja.
Und die haben sich extra dahingesetzt.
Und ich habe kein Problem damit, wenn man bei, wenn man sagt, ich mache heute ein neues Bit, das ist 4 Minuten.
Das
und
muss
dann bombt
halt.
Das. Ja. Dann muss man da durch.
Das,
da
muss
ich,
halt,
ja. das unterstütze ich sogar. Ich ja. unterstütze das sogar. Lieber, mir ist es 100-mal lieber, wenn einer ein schwieriges Thema hat und da einfach ein bisschen rumfieselt und überlegt und probiert und testet, als wenn einer zum 100. Mal sein sicheres
das
Bit,
glattgeleckten
ja. Scheißdreck, ja, der, den er selber nicht mal mehr spannend findet, ja, und damit die Leute zuscheißt. Das ärgert mich noch mehr, ja. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier so durchgerantet, Alter.
Ja, aber das sind Sachen, das geht einem natürlich nahe, wenn man selber auf der Bühne steht. Ne?
Klar, also, Mann.
Diese Sachen. Aber ich finde, das ist echt eine schöne Art und Weise, was zu machen. Also Sachen zu erzählen und die Leute damit zu erheitern. Das ist einfach schön,
ja.
dass das geht.
Dass das, das geht.
Gibt.
Ja, und ja. und deswegen, ich denke mir jedes Mal, wenn du einfach, wenn ich dann fertig bin mit einem Auftritt und spiele dann so durch und du hast Lacher und es läuft ja. super und du sagst dann einfach, danke, das war's von mir. Und dann einfach so, yay! Und du wirst dann einfach mit einer Euphorie, ja. danke.
Du merkst, denen gefällt das so gut.
Ja, 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 ja. Die sagen dann, und Leute sagen dann auch, danke. Ja, wo du dann denkst, und du hast einfach wirklich das Gefühl, auch wenn es ein komplett kranker Beruf ist, ja.
Das ist absurd.
Absurder ja. Beruf. Du hast am Ende des Tages wirklich das Gefühl, hey, guck mal, ich mach was Nützliches.
Ja.
Ich mach was das, Nützliches.
Ja, das ist ja. nicht hier einfach nur mein Ego-Ding.
Nein,
ja.
ich mach was Nützliches. Leute, komm, ich war in Friedrichshafen. Dankeschön an die tolle Show. Da kam danach ein junger Mann zu mir, ungefähr mein Alter, und hat gesagt so, du, ich hatte echt beschissene Wochen, Alter, Todesfälle und so weiter, aber ich fand's mega geil heute bei dir, weil ich hab gelacht und mir ging's gut und find's echt klasse. So.
Stark.
Und da...
Das willst du hören. Ja,
das ist es, Mann. Das ist es, weil das hält dich am Ball. Das hält dich am Ball. So. Und das ist wirklich, ja, wenn man schafft, dass einem das reicht, ja, dann ist man wirklich reich.
Ja. Dann hat man diese Schönheit begriffen von dem Beruf.
Ja, ja. weil, und es wirkt von außen nicht wie ein schöner Beruf. Du bist wahnsinnig viel unterwegs. Es ist auch manchmal weird, es ist echt komisch.
Ja, ja, also es gibt viele beschissene Tage.
Mega, ja klar.
Ja, also irgendwo allein schon mit der Deutschen Bahn zu fahren.
Ja.
Und dann in kleinere Städte zu fahren. Also alles unter ICE ist schon
ja.
echt eine Zumutung, ne?
Vor
wenn man es täglich
du,
machen muss.
Wenn, eben.
Ja.
Wir wollen jetzt hier nicht die Bahn schlecht reden.
Nee,
wenn
nee.
Du hier sei einmal mit dem Regionalexpress irgendwo 2 Stunden hinfahren, ja. easy peasy.
Geht.
Aber Comedians sitzen jeden Tag in dieser Bahn und nicht Pendlerstrecke ICE, sondern auch mal Bimmelbummelbahn nach Arnushausen.
Bimmelbummelbahn nach Arnushausen. Genau, Arnushausen, da war ich doch erst letztens.
Die haben doch da einen Gasthof.
Das ist aber ein ganz braunes Kaff da. Und diese, also, dann hast du keinen Empfang, dann kannst du dein Handy nicht aufladen, dann kommst du später und so weiter. Ne? Und das Essen unterwegs ist Kacke.
Ja.
Ja, man hat dann am dritten Tag keine sauberen Sachen mehr und so.
Das sind wirklich, also das hört sich alles so lustig an, aber das sind das wirklich ist, die Probleme
das
einfach.
Das sind Probleme, ey.
Du bist dann,
man ist einsam, das ist so eins der,
boah, Alter.
Der schlimmsten Probleme.
Wenn ich fahre ja überall nur noch mit dem Auto hin. Seit ich es mir leisten kann, fahre ich Auto. Ja. Und ich habe konstant, rufe ich Leute an aus dem Auto. Spätestens so am 3. oder 4. Tourtag.
Musst du ja.
Musst du, weil du bist wirklich wie so ein Einsiedlerkrebs.
Du bist ganz alleine.
Du wachst.
Du sagst im Hotel Hallo,
genau.
gehst aufs Zimmer und dann sagst du dem Veranstalter Hallo.
Genau.
Und dann redest du mit den Leuten.
Und dann redest du
mit
dem
Publikum. Ja.
So, als ob du den ganzen Tag schon mega
genau, du
locker.
Gehst auf die Bühne so. Ja, okay, und die Leute sind so, ey, der ist ja voll warm.
Ja.
Und du bist so, ich hab Ja,
ihr wisst nicht, wie mein Tag war.
Und das ist ja auch kein, also auf der Bühne zu stehen und mit Leuten zu reden, ist kein Ersatz für ein Gespräch.
So ist es, ja. Also das ist wirklich so, klar, natürlich versucht man auf der Bühne an den Punkt zu kommen, wo es möglichst echt ist und authentisch und gut, aber trotzdem, Stand-up ist und bleibt eine artifizielle Geschichte.
Total.
Jede Silbe in einem guten Bit, in einem guten Bit, Alter, ist jede Silbe mit der Wasserwaage aus.
Jedes Gramm skaliert. Gefühl in
jedes
der Stimme.
Jedes Gramm, das ist alles, wenn Bit zusammenkommt, wenn eine Nummer wirklich stimmt, Alter, da gibt es nichts Besseres, Alter. Wenn ein Bit einfach gut ist, wenn es zusammenkommt, dann baust du nochmal neue Facette, dann kommt nochmal was dazu und du weißt einfach, dass es killt. Du weißt es einfach und dann schlachtest du die Leute da einfach ab. Und dann kommt, aber dann ist das Problem.
Dann bist du alleine.
Dann bist du wieder alleine.
Ja. Dann sagst du den Leuten ciao. Und dann hast du diesen geilen Moment gehabt.
Ja.
Dieses Hochgefühl, aber du kannst es niemand erzählen.
Weißt du, was das Krasse ist? Wenn du auf der Bühne stehst und sagst Dankeschön und yay! Du gehst von der Bühne ab, bist nur kurz im Backstage und gehst dann wieder auf die Bühne und der ganze Raum ist leer. Und dann stehst du auf der Bühne und hast gerade 2 Stunden erzählt und stehst alleine in diesem Saal, wo vor 5 Minuten noch 500, 600 Leute saßen.
Es ist totenstill.
Und abgefeiert. Und das, Ben, das ist ein Loch, in das du reinfallen kannst. Weil das ist der Moment, wo du merkst, diese Liebe, die du da bekommen hast, die ist nicht echt. Ja, die ist nicht, das ist Liebe. Sie lieben dich in dem Moment, ja. Aber das ist nicht, absolut nicht vergleichbar mit der Liebe, die du von einem Partner bekommst oder die du dir selber geben kannst.
Das ist keine Liebe, die du in einer Bindung bekommst.
So.
Du hast zu den Leuten keine Bindung.
In dem Sinne,
in dem Sinne.
Sie haben mit dir eine Beziehung.
Ja.
Ja, sie kennen dich,
ja.
Aber ich sehe das in den Augen der Leute bei der Autogrammstunde, wie sie mich angucken, so, die sehen mich. Ach, da ist er wieder. Das ist ja Maxi. Aber ich kenne sie halt nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, wer die sind. Ich kenne deren Geschichte nicht. Aber von mir wissen sie, wer sie sind.
Ganz viel, wenn sie das zweite Mal das Programm sehen oder das dritte Programm schauen, wenn sie den Podcast hören.
So
dann
ist
wissen
es.
Sie schon
Und das ist für mich dann echt immer so eine weirde Geschichte, weil du merkst dann halt einfach, du musst da für dich einen Weg finden, wie du damit gesund umgehst, ja. So. Das muss man zu schätzen wissen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Leute organisieren ihren Tag.
Ja.
Damit sie zu dir kommen.
Zahlen Cash.
Fakt. So ist es halt einfach mal. Das heißt, es ist ein Privileg. Aus Armen. Aber für die eigene Gesundheit ist es halt wichtig, dass man sich da auch ein Stück weit, dass es einem nicht egal ist, aber unabhängig davon macht, so, dass man da einfach gesund bleibt, weil wenn man nur vom Applaus lebt, das ist ein gefährliches Leben, Alter. Das ist der Weg.
Da gibt's auch genügend Beispiele, wo das scheitert, ne?
So,
jede zweite Popstar-Biografie, gerade Popstars, die früh anfangen und nichts anderes kennen.
Genau.
Die landen Michael Jackson bis Mariah Carey über Whitney Houston, über Ben Schmidt, die ganzen großen.
Diese ganzen Sexsymbole ihrer Zeit.
Sexprotze.
Sexprotze.
Kann man ja schon sehen.
Kann man schon so
Kann
sagen.
Kann man schon so sagen bei mir, ne? Ja.
Wahnsinn.
Cool.
Alter, wir haben 1,5 Stunden haben wir gelabert, Ben.
Richtig langes Brett.
Rekordlänge, mein Lieber.
Ja.
Wir waren noch, also
kurz gefasst ist anders, ne?
Ja. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe dich ein bisschen zu wenig zu Wort kommen lassen, so. Dafür möchte ich mich entschuldigen, so ein bisschen.
Das ist gar kein Thema. Also mir hat's viel Spaß gemacht.
Cool.
Und danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Wir werden das auch immer mal wieder. Also nächstes Mal ist Eva wieder dabei, weil heute war sie halt krank. Aber du wirst auch in Zukunft hin und wieder mal reinschauen.
Sehr gerne, jederzeit.
Dann labern wir mal über auch andere Sachen. Vielen Dank an die lieben Gstettis. Danke, dass ihr wieder dabei seid. War eine Special-Ausgabe heute. Nächste Woche haben wir wieder Eva. Aber mit dem Ben habt ihr auch mal einen wunderbaren Kollegen kennengelernt. Du musst jetzt sagen, ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Danke, Maxi. Kannst du mich jetzt, darf ich jetzt gehen? Was man nicht sehen kann, ist, ich bin im Schwitzkasten bei Maxi und am Arm.
Alles Gute, habt eine schöne Woche.
Danke,
passt
ciao.
Auf euch auf. Ciao, macht's gut.